Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wir sind Silvana und Olli. Olli sagt jetzt nichts, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt hier erstmal alleine, weil der gleich ganz viel zu sagen hat. Wir haben nämlich heute einen Gast wieder im Podcast. Und zwar, weil wir letztens damit konfrontiert wurden, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis gestorben ist und die Freundin eben gefragt hat, derjenige hat uns Waffen hinterlassen, was machen wir jetzt damit? Und dann sind wir so ein bisschen ins Überlegen gekommen und haben gedacht, boah, krass, darüber redet gar keiner. Was ist eigentlich, wenn ein Sportschütze stirbt, was passiert dann mit den Waffen? Was müssen die Angehörigen machen? Was für Rechte und Pflichten haben sie? Und das weiß Rudi. Rudi ist ein Arbeitskollege von Olli. Der arbeitet jetzt nicht bei der Waffenbehörde, aber eben bei der Polizei. Und er ist selber sozusagen ein Erbe von Waffen. Nee, ist er eigentlich nicht. Also er wollte der Erbe von Waffen werden. Aber die Geschichte könnt ihr euch gleich genauer anhören. Und ich sage jetzt noch kurz zu Rudi, der ist 51 Jahre alt und wie gesagt bei der Berliner Polizei. Und mit dem hat sich Olli in dessen Garten getroffen. Deswegen, also wenn ihr im Hintergrund Vögel zwitschern hört oder so, das habe ich jetzt nicht eingespielt, das ist echt. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt in das Gespräch. Viel Spaß.
Rudi, grüß dich.
Hallo Olli.
Rudi, sag mal, wie bist denn du zum Skisport gekommen?
Ich bin zum Skisport gekommen, weil mein Stiefvater, der Sportschütze war, im Jahr 2015 verstorben ist und ich als Schießinteressierter dann die Waffen auch in der Familie halten wollte, um ein Andenken an meinen Stiefvater zu haben.
Und als Sportschütze, was sind da deine Lieblingswaffe?
Also die eine Lieblingswaffe, die ich habe, das ist die CZ-75B, eine Pistole 9x19. Das ist nämlich die Erbwaffe, die ich von meinem Stiefvater übernommen habe. Die ist auch handwerklich schön gefertigt, weil es ein Sondermodell ist, was komplett graviert ist, echt Holzgriffschalen hat, die auch geschnitzt sind. Und Bedienelemente wie Magazinknopf, Abzug, hinten der Hammer, die sind vergoldet. Sieht ein bisschen pornös aus wie die Waffe von einem kolumbianischen Drogendealer.
Okay, jetzt haben wir alle ein Bild. Auch die Leute, die sich mit der Materie gar nicht auskennen. Hast du denn auch eine Waffe durch das Erbe in deinem Besitz, welche du nicht sportlich schießen kannst?
Mittlerweile nicht mehr. Das hat was damit zu tun. Es gibt so zwei Waffen, an denen halte ich fest. Die habe ich auch noch unten. Das ist eine Bockflinte und eben diese CZ-75B, die sind graviert. Das andere waren halt jagdliche Waffen, die mein Stiefvater zu Lebzeiten halt auch schon verkaufen wollte, aber keine Kunden gefunden hat. Deswegen hing da an der Waffe als Objekt mein Herz nicht unbedingt dran. Und ich habe sie halt in der Zwischenzeit verkauft und habe mir dann sportlich geeignetere Waffen zugelegt, wie zum Beispiel ein AR-15 von Schmeißer, die M5FL. Das war die erste Waffe, die ich mir in dem Sinne aus dem Erbe meines Stiefvaters finanziert habe. Und was ich mir auch noch zugelegt habe, was ich auch sehr gerne schieße, ist ein SSG 3000 von Sig Sauer, ein Scharfschützengewehr in 7,62x51.
Okay, hattet ihr denn schon mal Gelegenheit, vor seinem Tode über sein Hobby zu sprechen? Also, dass du dann auch mal gezeigt hast, dass du da wirklich Interesse dran hast, also abseits vom dienstlichen Schießen, dass er dann vielleicht dich auch mal mitgenommen hat und dir die ganzen Kniften schon mal im Vorfeld mal gezeigt hat?
Na, leider, wirklich leider nicht. Er hatte sie mir gezeigt, klar, als er diese Waffen damals bekommen hat, da hat er sie mir natürlich gezeigt. Also, als ich diese Waffe gesehen habe, habe ich auch gesagt, oh toll, und habe zu ihm auch gesagt, er soll mir mal Bescheid sagen, wenn er das nächste Mal schießen geht, weil ich halt mitkommen möchte. Und er hat auch ja gesagt, aber Olli, du kennst das selber. Man sagt häufig, so häufig, ja, melde dich mal und dann kommst du halt doch nicht dazu und irgendwann ist es einfach mal leider zu spät.
Ja, dann ist es zu spät, weil man sich vielleicht im Vorfeld gar keine Gedanken macht oder gar keine Gedanken machen möchte, was passiert, wenn? Gerade im Hinblick auf ein Testament. Wem vererbe ich diese Waffen? Wer hat in der Familie Interesse gezeigt an meinen Waffen? Kam es da dazu, dass das ein Testament im Vorfeld gemacht wurde von deinem Stiefvater?
Gar nicht. Also es wurde alles mündlich abgesprochen. Also es war klar, dass ich die Waffen übernehme. Da hat auch keiner aus der Familie irgendwie dann angefangen zu streiten oder hat mir das in dem Sinne das Recht abgesprochen, dass ich diese Waffen nehme. Aber man macht sich halt auch wirklich keine Gedanken, wie es ist. Das heißt, hätte ein Testament existiert, dann hätte ich zur Waffenbehörde gehen können und hätte sagen können, ich hätte gerne eine Erbenwaffenbesitzkarte, hätte die ganzen Waffen eingetragen gekriegt, hätte zwar keine Munitionserwerbsberechtigung bekommen, die ist bei der RMWBK ausgeschlossen, aber dann hätte ich auf jeden Fall die Waffen zu Hause gehabt, ich hätte das Recht zum Transport gehabt, ich hätte mich dann um die Waffensachkunde entsprechend kümmern können, um dann wiederum diese Erben-WBK in eine normale Sportschützen-WBK abzuändern.
Hast du dich damals selber über die ganzen Sachen informiert oder ist da die Waffenbehörde an dich herangetreten? Wussten die davon, dass jetzt ein legaler Waffenbesitzer gestorben ist und dass halt, du hast ja glaube ich einen Monat Zeit, ne, dieses auch anzuzeigen? Oder bist du von selbst zur Waffenbehörde gegangen damals?
Also wie es so schön heißt, ich bin proaktiv tätig geworden.
Meistens immer besser, war gerade ja, in unserem Genre.
Ist es.
Absolut.
Also ich habe mich, glaube ich, eine Woche nach dem Tode meines Stiefvaters an die Waffenbehörde Brandenburg gewandt und habe ihnen mitgeteilt, dass eben mein Stiefvater, der in Falkensee wohnte zum damaligen Zeitpunkt, Legalwaffenbesitzer ist, verstorben ist. Und habe dann auch gleich gefragt, was möchtet ihr, dass wir jetzt machen? Da kam als erstes die Frage, ob er denn Munition hat. Habe ich gesagt, ja, ein bisschen was hat er da gehabt. Woraufhin die Waffenbehörde gesagt hat, gut, wir möchten gerne, dass diese Munition vernichtet wird. Ist so, kein Problem, machen wir. Bin dann also zu meiner Mutter gefahren, habe den Schrank aufgemacht und habe die Munition da rausgeholt. Und zum damaligen Zeitpunkt, es waren 2000 Schuss, dachte ich mir auch so, was hat mein Vater für Mengen an Munition zu Hause? Mittlerweile schmunzel ich darüber, weil 2000 Schuss für einen aktiven Sportschützen ist mal gar nichts.
Ja, das stimmt.
Gut, habe dann also die Munition auch komplett aufgelistet, das heißt Kaliber und Stückzahl für die entsprechenden Waffen. Also es war ein buntes Potpourri an Munition für Schrot, für Büchsen, für Revolver, für Pistolen und habe dann wirklich eine DIN A4-Liste erstellt mit diesen 2000 Schuss, Schusszahl X, Hersteller, Kaliber, Schusszahl Y, Hersteller, Kaliber. Habe dann alles in eine Sporttasche gepackt, bin mit dieser Liste dann, weil ich in Berlin wohne, zu einem Berliner Abschnitt gegangen, habe die Tasche da auf den Tisch gestellt, habe gesagt, schönen guten Tag,
Tasche.
Ich bin der Rudi und ich habe hier gerne mal 2000 Schuss Munition, die ich zur Vernichtung abgeben möchte. Die Kollegen wurden etwas nervös. Hat auch was damit zu tun, ich war mit Motorrad unterwegs und ich sah halt auch aus wie ein Motorradfahrer. Und zwar nicht einer, der Sportmaschinen fährt, sondern einer, der Harley fährt. Und sie wurden wirklich erst entspannter, als ein Kollege dieses Abschnittes, der mich persönlich von früher noch kannte, dann die Wache betreten hat und mich begrüßt hat. Da wurden sie wirklich entspannter.
Ja, aber kann man das auch so entspannt sehen, wenn man nicht bei der Polizei ist oder vielleicht nicht solche Kontakte hat? Ist das zulässig, ohne Munitionserwerbsberechtigung Munition in so einer Sporttasche zu transportieren?
Na, für den Transport der Munition an sich gibt es ja keine Auflagen. Ich kann ja Munition in einem Jutebeutel durch die Gegend tragen. Es geht ja nur um die Lagerung, die ja entsprechend fachgerecht sein muss. Da das Ganze ja eine Aufforderung des Amtes war, habe ich mir, ganz ehrlich, auch damals mit meinem Unwissen keine Gedanken drüber gemacht. Waffenbehörde hat gesagt, soll vernichtet werden. Also habe ich das in eine Tasche gepackt, bin zur Polizei gefahren, habe sie da zur Vernichtung abgegeben.
Genau, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Also vielleicht als Tipp rauszugeben, wenn ihr jetzt den Fall habt, ja, Opa, was auch immer, gestorben und ihr macht irgendeinen Schrank auf und ihr findet da irgendwas, was munitionsartig ist, was wirklich waffenartig ist. Wer weiß, was noch überall in irgendwelchen Kellern oder auf dem Speicher schlummert, packt die Sachen nicht ein und transportiert sie irgendwo hin, da dann wirklich der Tipp, ruft die Polizei und lasst die lieber zu euch kommen. Das wollte ich jetzt nochmal an euch weitergeben. Das ist, glaube ich, immer die beste Variante und da kann man dann halt wirklich auch gar nichts falsch machen. Nicht einfach wieder die Schublade zuschieben und dann einfach vielleicht in ein paar Monaten oder im nächsten Jahr die Sache dann zur Anzeige bringen. Auch da seid ihr dann noch im Boot, rechtlich gesehen, immer sofort reagieren. Und dann ist das auch alles gar kein Thema und dann kann man nämlich halt auch dann diese Munition zur Vernichtung dann halt auch der Behörde dann übergeben. Wie war das für deine Mutter? Also du hattest ja erwähnt, dass du halt dann halt diesen normalen Gang hast gehen müssen, Sportschütze zu werden, dass du halt ganz normaler legaler Waffenbesitzer werden musstest. Was hätte sie denn für Möglichkeiten gehabt? Sie hätte dann so eine Erben-WBK gekriegt und hätte eine Sachkundeprüfung hätte sie nicht ablegen müssen, oder?
Nicht für den Besitz, das ist richtig. Wie gesagt, ich bin mit meiner Mutter dann zur Waffenbehörde Brandenburg gefahren, in der Stadt Brandenburg. Wir hatten die Waffenbesitzkarten gelb und grün von meinem Stiefvater dabei, auch den entsprechenden Vereinsnachweis, dass er ja Mitglied in einem Schützenverein war, haben das Ganze dort abgegeben. Der entsprechende Mitarbeiter der Waffenbehörde Brandenburg hat das dann halt entsprechend entgegengenommen, hat dann auch die Akte meines Stiefvaters geschlossen, hat dann eine neue Akte halt für meine Mutter aufgemacht, wo er dann sämtliche Waffen in die Erbenwaffenbesitzkarte eingetragen hat, hat uns diese in die Hand gedrückt und wir sind wieder gefahren.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Sieht diese Erben-WBK genauso aus wie eine ganz normale WBK, eine grüne?
Ja.
Ja, okay. Also da steht auch nicht oben irgendwie Erben-WBK drauf,
nein,
sondern ganz normal.
Oben steht ganz, also sie ist grün,
ja,
steht ganz normal Waffenbesitzkarte drauf. Auf der Rückseite, wo dieses freie Feld ist, wo Zusätze eingetragen werden können, da stand drin, dass es sich um eine Waffenbesitzkarte für Erben handelt und eben auch, dass der Munitionsbesitz nicht gestattet ist für die entsprechenden Waffen. Und damit hatte meine Mutter ja, sie hatte Besitzstand, konnte also den Waffenschrank, der ja zu Hause war, weiter nutzen. Und sie hatte die Erlaubnis, eben diese Waffen zu Hause zu haben. Und sie durfte diese Waffen auch transportieren.
Und mussten diese Waffen auch blockiert sein?
In meinem Fall nicht, weil ich bei der Waffenbehörde eben gesagt habe, dass ich diese Waffen übernehmen möchte und auch weiter nutzen möchte als Sportschütze. Und deswegen wurde in dem Fall von der Blockadepflicht Abstand genommen.
Boah, das finde ich aber richtig kulant. Oder besser gesagt einfach, da muss man wirklich mal sagen, das ist halt auch wirklich mitgedacht.
Ja.
Also wenn du jetzt dann das äußerst und die darauf hätten bestanden, dann hättest du ja wahrscheinlich für jedes einzelne Blockiersystem, was ja auch die Grundsubstanz einer Waffe wahrscheinlich angreift, also wenn da wird ja bestimmt was reingeschweißt, also ich weiß es gar nicht, da hätte ich mich mal im Vorfeld mal informieren müssen, aber wer da ein bisschen mehr Ahnung hat oder vielleicht weißt du das ja auch, Rudi, wie die Blockiersysteme an sich aussehen, da gibt es ja nur Patente, die man dann nutzen darf, aber dass so ein Sachbearbeiter das einfach entscheidet, okay, der Stiefsohn übernimmt die Waffen, dann lassen wir das jetzt mal. Hat er dir da irgendeine Frist gesetzt?
Nein.
Oder? Nee, einfach so.
Er weiß ja, wie lange es dauert. Im besten Fall dauert es 12 Monate, bevor ich überhaupt ja in der Lage bin, eine waffenrechtliche Erlaubnis zu besitzen. Also du musst jetzt auch unterscheiden zwischen der Blockierpflicht und dem Unbrauchbarmachen von Waffen. Also beim Unbrauchbarmachen von Waffen, da können zum Beispiel Bohrungen im Lauf und Patronenlager zugespeist werden. Man kann es nicht rückgängig machen.
Aber diese Blockier...
Es gibt Blockiersysteme, ja, die werden halt in die Waffe eingebracht, dass sie nicht genutzt werden können. Man kann diese Blockiersysteme aber auch wieder entfernen und dann soll man die Waffen auch wieder nutzen können. Das ist aber anscheinend nicht so ganz ausgereift, da ich bin ja jetzt auch kein absoluter Experte drin. Es hieß nur, alle klar, wir nehmen von der Beklagepflicht Abstand, weil es kann durchaus sein, dass durch dieses Blockieren und dann wieder freigeben die Waffe eben nicht mehr einwandfrei funktioniert, okay, und das wäre dann halt schade.
Und unbrauchbar machen, klar, wie du schon sagtest, da wird dann den Lauf gebohrt oder vielleicht auch das ganze System wird zerstört und dann musst du die ja auch ja nicht mehr in dem Waffenschrank dann lagern, dann kannst du sie halt dann wahrscheinlich auch...
Dann sind es Dekowaffen.
Genau. Okay, alles klar. Dann bist du legaler Waffenbesitzer geworden. Und wie viele Waffen handelte es sich eigentlich genau? Wie viele Waffen waren es denn an der Zahl?
Das waren also 4 Langwaffen und 2 Kurzwaffen.
Okay, also mit dem Streckungsgebot konntest du dann alle 6 Monate 2 Waffen übernehmen?
Ja.
Hast du dann halt das dann auch so gemacht oder hast du in der Zeit dann auch vielleicht Waffen verkauft?
Also generell habe ich es so gemacht, habe aber auch in dieser Zeit durchaus Waffen veräußert, weil es halt jagdliche Waffen waren und ich eben Sportschütze bin und habe mir deswegen dann von dem Erlös der jagdlichen Waffen meine sportlichen Waffen zugelegt. Hatte aber trotzdem dieses Erwerbsstreckungsgebot, dass ich also teilweise eben die Waffen verkauft habe. Das war auch immer sehr lustig, weil ich dann mit meiner Mutter zu einem Händler gefahren bin. Sie hat den Verkaufsvertrag dann aufgesetzt, weil die Waffen noch bei ihr auf der Karte standen. Und ich habe dann den Kaufvertrag aufgesetzt, weil ich die Waffe, die ich erworben habe, auf meine Karte habe eintragen lassen.
Schon umständlich alle
Dinge. Ist es. Ne?
Absolut.
Ey. Vor allem, wenn ich dann beim Händler stehe und sage, darf ich vorstellen, das ist meine Mama. Und übrigens, diese Waffe steht auf ihrer Karte.
Aber jetzt mal angenommen, deine Mama wäre auch legale Waffenbesitzerin gewesen. Oder du wärst damals legaler Waffenbesitzer gewesen und wärst im Testament halt erwähnt worden. Hättest die Waffen jetzt geerbt Und dann, das finde ich ein ganz interessanter Punkt, da habe ich mich ein bisschen eingelesen heute, du brauchst für diese Waffen, die du geerbt hast, kein Bedürfnis. Das heißt also, bist du vielleicht schon, hast du schon zwei Kurzwaffen, drei Halbautomaten und dein Vater in der oder von wem du das auch immer geerbt hast, hat vielleicht dieselbe Anzahl, dann spielt es keine Rolle, wie viel du schon auf deiner WBK zu stehen hast. Das finde ich total interessant.
Genau, du brauchst kein Bedürfnis, du brauchst in dem Sinne nicht vorher einen Voreintrag,
ja,
weil es ein plötzliches eintretendes Ereignis war, was nicht vorhersehbar war, was dich in den Besitz dieser Waffen gebracht hat. Das heißt, da gibt es dann auch kein Erwerbsstreckungsgebot.
Genau.
Was auch noch sehr interessant war, die Schränke. Mein Stiefvater ist 2015 verstorben. 2017 gab es ja die Änderung im Waffengesetz, wo sie ja von den Schrank A- und B-Typen zu den Widerstandsgrad 1 und 0-Typen gegangen sind. Meine Mutter durfte den B-Schrank weiterhin nutzen, weil sie ja vor 2017 in dem Sinne Legalwaffenbesitzerin geworden ist, aufgrund der Erbenwaffenbesitzkarte. Ich bin aber erst nach 2017 Legalwaffenbesitzer geworden. Bedeutet, ich durfte diesen B-Schrank nicht weiter nutzen. Das heißt, ich habe dann mir einen 1er-Schrank geholt. Meine Mutter ist in der Zwischenzeit nach Bayern gezogen. Dann hat sie sich da aber nicht wohlgefühlt, ist zurückgezogen nach Berlin, hat hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung gekriegt. Woraufhin ich mit meiner Mutter zur Waffenbehörde gegangen bin und erstmal diese Situation erklärt habe. Meine Mutter hat Zwei-Zimmer-Wohnung und ganz ehrlich, kein Platz für einen Waffenschrank. Dann fragte mich mein Sachbearbeiter von der Waffenbehörde, wie denn meine Wohnung aussieht. Ob ich den Platz hätte für diesen Schrank. Wo ich gesagt habe, naja, ich habe ein Haus, ich habe einen Keller und da habe ich auch Platz für den Schrank. Und daraufhin sagte dann der Sachbearbeiter von der Waffenbehörde, naja, wo ist denn das Problem? Dann kann ja meine Mutter ihren Schrank in meinen Keller stellen und kann dort ihre Waffen reinpacken. Das Einzige, worauf eben zu achten ist, dass ich keinen Zugriff auf die Waffen habe. Dann ist die Waffenbehörde damit auch völlig einverstanden. Weil es ist ein bewohntes Gebäude. Klar, meine Mutter wohnt nicht hier und ich habe keinen Zugriff auf die Waffen. Aber von der Waffenbehörde her sprach überhaupt nichts dagegen. Sodass dann bei mir im Keller im Endeffekt zwei Schränke gelandet sind. Der B-Schrank meiner Mutter und mein 1er-Schrank. Und jedes Mal, wenn dann diese Frist abgelaufen ist und ich wieder Waffen erwerben durfte, ist meine Mutter hergekommen, hat ihren Schrank aufgeschlossen, ich habe meinen Schrank aufgemacht, wir haben die Waffe von Schrank A in Schrank B reingepackt und alles war gut.
Ist ja interessant. Und für den Sachbearbeiter war auch nicht entscheidend, wie oft deine Mutter bei euch zu Besuch ist oder ob sie überhaupt vorbeikommt, mal auch mal nach dem Rechten schaut. Also das hat den nicht interessiert.
Nein, er wollte wissen, ob sie regelmäßig zu Besuch kommt. Und na klar kommt meine Mutter auch regelmäßig zum Besuch zu uns. Aber es war jetzt nicht so, dass meine Mutter zum Beispiel die Auflage gekriegt hätte, wenigstens einmal die Woche bei mir sein zu müssen, um den Verbleib ihrer Waffen zu kontrollieren. Das war also nicht vorgegeben. Sondern nur, kommt sie regelmäßig vorbei, ja kommt. Und dann sagt er so, ne, dann stell den Schrank doch bei dir in den Keller. Ist doch völlig entspannt.
Absolut. Ist denn deine Partnerin Sportschützin?
Nein, nicht nur keine Sportschützin, sondern sie will keine Waffen im Haus haben.
Sie weiß aber von den Waffen.
Ja, weiß sie.
Ach so, okay. Alles klar. Gut, dann können wir
sie hatte auch früher etwas dagegen, wenn ich dann halt dienstlich bedingt mal meine Dienstwaffe mit nach Hause gebracht habe. Sie akzeptiert aber, dass diese Waffen hier sind, weil sie weiß, was diese Waffen als Erinnerung an meinen Stiefvater für mich bedeuten. Deswegen gibt es da also auch keine Zwistigkeiten, also ich darf die Waffen hier unten haben, damit ist sie einverstanden. Ja, ich darf sie putzen, wenn sie nicht zu Hause ist.
Hast du ihr sie auch mal gezeigt und vielleicht auch mal erklärt? Also ich denke mal jetzt in einer ganz pragmatischen Art. Weil wie soll ein Mensch, der sich damit gar nicht auskennt, auch vielleicht gar nicht beschäftigen will, in dem Worst-Case-Fall sich vor Augen führen, welchen Wert habe ich überhaupt in diesem Schrank? Hast du das schon mal vollzogen, dass du vielleicht mal gesagt hast, hier, mein SSG, das hat schon ganz schön Asche gekostet. Wenn da einer kommt und dir 200 Euro bietet, dann ist das zu wenig.
Sie weiß, was ich für die Waffen investiert habe, was ich dafür bezahlt habe, weil das ist natürlich dahingehend alles abgesprochen gewesen. Ne? Meine Frau hat Angst vor Waffen. Dahingehend, sie möchte mit Waffen nichts zu tun haben. Ich habe ihr schon angeboten, dass sie mitkommen kann auf den Schießstand, dass ich ihr es erkläre. Sie muss nicht unbedingt Sportschützin werden, aber mein Gedanke war halt auch, wenn sie mit Waffen umgeht, dass sie dann die Angst vor den Waffen verliert und das Ganze auch ein bisschen entspannter sieht. Sie möchte nicht. Gut, das akzeptiere ich. Es bringt ja auch nichts, wenn ich sie dazu zwinge, mit auf den Stand zu kommen, wenn sie es nicht will. Das hat keinen Effekt. Sie möchte mit Waffen nichts zu tun haben. Sie möchte Waffen nicht anfassen. Akzeptiere ich. Wir haben halt entsprechend ein Testament aufgesetzt. Und was ich jetzt noch machen muss, ich muss noch eine Ergänzung reinschreiben, wer meine Waffen kriegt, beziehungsweise was mit den Waffen passieren soll im Falle meines Todes. Weil aktuell wird es ja so aussehen, meine Frau kriegt eine Erben-WBK. Und sie müsste sich dann mit dem Verkauf, mit dem Veräußern dieser Waffen beschäftigen. Sie weiß sehr wohl, welche Werte da unten drin rumstehen, weil, ja, das, was ich an Waffen ausgebe, darf sie an Schuhen, T-Shirts und Handtaschen ausgeben.
Also
eine Win-Win-Situation.
Ja, also ich finde so eine Situation, ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Wie du schon gesagt hast, man ist natürlich beschäftigt mit ganz anderen Dingen, die einen da umtreiben. Und die Waffen spielen da echt eine untergeordnete Rolle. Und klar, wenn man dann den einfachsten Weg wählt und sich vielleicht irgendeinen Waffenhändler anruft, kommen Sie doch mal vorbei oder wenn der dann schon hört oder schicken Sie mir mal eine Kopie von der WBK und dann sind da so Sachen drauf, die halt auch wirklich Wert haben und der dann schon ein Dollarzeichen in den Augen hat und dann sofort vorbeigeschossen kommt, vielleicht 2000 Euro auf den Tisch legt, aber in dem Waffenschrank sind halt Werte, die ja über 10.000 Euro dann haben. Das ist halt wirklich echt ein Problem und Silvana hat eine gute Freundin, da ist das wirklich passiert, dass der Vater verstorben ist und der hatte halt auch gute Sportgeräte im Schrank und da kamen die Sportskameraden dann auf sie zu und haben gesagt, du musst jetzt sofort verkaufen, sonst nimmt dir die Behörde die Waffen weg. Ja, die haben wirklich schon ein bisschen Druck gemacht, Ängste aufgebaut und ein Mensch, der sich damit gar nicht auskennt, der ist ihnen ja hilflos ausgeliefert. Ja? Und dann haben wir uns diese WBK oder die WBKs waren es, mal angeguckt. Und das waren ganz auch neuwertige Waffen. Und klar, die wollten das natürlich haben. Im Endeffekt ist sie aus der Sache gut rausgekommen, weil die Sportskameraden, die wollten ihr nichts Böses. Die haben ihr einen guten Preis gemacht. Aber es kann ja auch mal anders ausgehen.
Ja, richtig. Ich habe auch, wie gesagt, das waren ja jagdliche Waffen. Mein Plan war Jagdwaffen verkaufen, Sportwaffen kaufen. Hab mir dann mit meiner Mutter zusammen und einem Legalwaffenbesitzer die Waffen ins Auto geschmissen, sind zu einem Waffenladen gefahren und ich habe dort quasi eine Einschätzung mal durchführen lassen. Ich habe natürlich selber geguckt, diese Waffe, dieses Modell, für was wird es bei IGAN gehandelt? Und sagen wir mal, eine Browning Bar 2 wurde zum damaligen Zeitpunkt auf IGAN mit ca. 3.000 Euro gehandelt. Also ist mein Gedanke gewesen, ein fairer Preis für diese Waffe von einem Händler wären in meinen Augen 1.500 Euro. Das heißt, ich hätte dann 1.500 Euro und er hätte ungefähr einen Gewinn von 1.500 Euro. Und bin dann so im Kopf durchgegangen und so habe ich dann den Wert taxiert, was ich für die Jagdwaffen haben wollen würde, um zu wissen, welchen Betrag ich für Sportwaffen habe. Weil, da meine Frau ja keine Sportschützin ist, auch an Waffen kein Interesse hat, war natürlich die Absprache zwischen uns, ich darf das in neue Waffen investieren, was ich für die alten Waffen kriege. Gut, okay, das eine oder andere Mal sind wir von dieser Regelung jetzt auch schon abgewichen. Also ich habe dann, als ich mir meine Schrotflinte geholt habe, ja, da habe ich halt im Vorfeld keine Waffe verkauft bekommen. Also habe ich dann das Geld so ausgegeben.
Und warst du jetzt nochmal auf diese, ja, auf diese Kostensache, warst du da erstaunt, was der Händler dir hätte geben wollen?
Ja.
Oder warst du enttäuscht?
Ich war erstaunt. Über den geringen Betrag.
Über den geringen Betrag.
Ja, also ich habe da in dem Sinne Waffen für ungefähr, lass es 8.000 Euro gewesen sein, in diesen Laden gebracht. Gläser von namhaften Herstellern, also Schmidt-Bender, Carles, Zeiss Icon, wo das Glas selber ja auch kein Verschleiß in dem Sinne ja unterliegt. Und der Händler hat mir 1.000 Euro geboten.
Für alles?
Ja. Bei den krass. Gläsern sagte er dann so, also da waren Dentler-Montagen dran, also sprich, die Montage ist ja auch wichtig, die Verbindung zwischen Glas und Waffe. Eine Montage an sich hat ja auch keinen Verschleiß und eine Dentler-Montage kostet entsprechend. Ne? Und da bei den Gläsern hat er dann so abfällig gesagt, ja, Gläser kannst du drauflassen, kannst du abmachen, das ist mir egal. Wobei ich sagte, Alter, allein das Glas kostet 2000 Euro mit der Montage zusammen und du sagst, das kann ich drauflassen, kann ich abmachen, ist dir egal. Da war ich wirklich enttäuscht. Dass ich von dem Händler nicht das kriege, was ich von Igern kriege, das ist mir klar. Er muss einen Gewinn machen, er muss ein Geschäft machen, soll er machen, davon lebt er. Aber diese Erfahrung, seitdem kaufe ich bei diesem Waffenhändler auch nur dann, wenn es gar nicht anders geht.
Klar, das kaufmännische Interesse ist halt, muss halt auch da sein. Ja, der wird natürlich genau gucken, was ist gerade angesagt, was wird da vielleicht auch los. Ja. Ich hatte jetzt ja auch mal überlegt, hier mein Heckler & Koch, mein MR308 vielleicht zu veräußern und habe ich jetzt wieder Abstand von genommen, weil der Markt ist gerade übersättigt. Ja. Das sind ja dann auch immer Sachen vielleicht, die mal gerade hochgehen, die wieder runtergehen. Ein neues Glas kommt auf den Markt. Darf man auch nicht vergessen. Ich will da jetzt keinen in Schutz nehmen, aber ich denke mal, so ein Kaufmann ist halt ein Kaufmann. Ne? Und deswegen, du hast es ja schon erwähnt, Egun ist da schon die richtige Wahl. Sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, sich versuchen einzulesen und mit diesem Portal, mit dieser Seite IGAN zu beschäftigen. Und dann kommt natürlich wieder dazu, dass man natürlich dann auch firm sein muss. Wer meldet sich da bei einem? Darf der diese Waffen überhaupt besitzen? Darf ich die er mir jetzt veräußern? Das ist ja auch so eine Sache, wa? Wenn man völlig unbedarft ist, dann kommt da irgendein Typ zu mir nach Hause und nimmt da die Waffe mit, gibt mir vielleicht einen Kaufvertrag und ja, also das stelle ich mir auch schwierig vor für einen Menschen, der überhaupt keinen Plan hat.
Richtig, deswegen habe ich auch damals nicht die Variante IGAN oder IGUN, wie man ja sagt, gewählt, sondern ich bin halt zu einem Händler gegangen. Wie gesagt, der Händler, von dem war ich enttäuscht, zu dem gehe ich auch nicht mehr. Habe dann wiederum über das Schießen selber in Wannsee einen anderen Händler kennengelernt und der hat mir wirklich einen fairen Preis gemacht. Als ich dann die Jagdwaffen veräußert habe und mir mein AR-15 von Schmeißer geleistet habe, entsprechender Voreintrag war vorhanden, ich habe zwei Waffen abgegeben und habe dafür die Schmeißer bekommen. So, die Schmeißer kam damals Ladenpreis 2200 Euro. Noch zwei weitere Magazine dazu. Ich persönlich war damit zufrieden, weil ich diese Waffe haben wollte. Und auch er hat ein Geschäft gemacht. Das war ein Geschäft auf Augenhöhe.
Ach so, du hattest die Schmeißer dann gleich bei ihm dann auch erworben.
Genau, richtig. Das habe ich auch bei dem ersten Händler, bei dem ich war, habe ich ja auch gesagt, dass ich das Geld sozusagen bei ihm auch gerne reinvestieren möchte. Weil ich dann ja auch weiß, dann kann ja auch ein Händler wieder kaufmännisch ganz anders kalkulieren, weil er hat ja seinen Einkaufspreis. Ich kann aber nicht den Einkaufspreis natürlich für mich veranschlagen, sondern ich muss ja den Ladenpreis der Waffe veranschlagen, sodass er da natürlich auch wieder ein größeres Spiel hat. Aber dann zu sagen, also ganz ehrlich, ich zahle 10% vom Neupreis, egal wie der Zustand der Waffe ist. Okay, das bedeutet also, man kauft sich eine Waffe für 3000 Euro und kriegt, wenn man sie verkauft, 300 Euro.
Ach, krass. Ja, okay, also ich frage ja, du bist ja Podcast-Hörer und wir fragen ja immer am Ende des Podcasts nach dem kuriosesten Erlebnis im Zusammenhang mit dem passenden Thema. War das das Kurioseste, was bei dieser Erbschaftsgeschichte dich begleitet hat? Oder gab es da vielleicht noch einen anderen Moment, wo du sagtest, boah, krass, Mann, das bringt mich ja an den Rand.
Also kurios, ja, im negativen Sinne war der Versuch, die Waffen bei einem Händler zu verkaufen. Kurios im lustigsten Sinne war mein Erscheinen auf dem Abschnitt bei der Abgabe der Munition, die vernichtet werden sollte. Da habe ich schön in mich hineingegrinst.
Also das ist wirklich ein kurioses Erlebnis und halt auch ein sehr guter Abschluss für diesen Podcast. Vielen Dank, Rudi. Oh, Rudi hebt die Hand.
Ja, also ich möchte wirklich nochmal jedem Sportschützen wirklich den Tipp, die Empfehlung ans Herz legen, regelt im Vorfeld mit einem Testament, wer die Waffen kriegen soll, was mit den Waffen passieren soll, weil das erleichtert auch demjenigen, dem Erben, der Mensch, der dann zurückbleibt, wenn ihr geht, erleichtert das das Leben. Ihr seid sicher, derjenige bekommt es und derjenige braucht sich dann auch über Sachen im Vorfeld wie eine Waffensachkundeprüfung eben zu machen, dann braucht er sich nicht unbedingt gleich am Anfang Gedanken machen, dann hat er ein Jahr Zeit dafür. Er kriegt die Erben-WBK und dann kann er ganz in Ruhe, wenn er Abschied genommen hat, wenn die Trauerphase vorbei ist, sich dann einen Kopf machen, wie er weiter verfährt. Und deswegen ist ein Testament wirklich wichtig.
Danke, Rudi.
Danke, Olli.